Schatzgrube Bibel. Wir graben, wir suchen und finden Schätze im Buch aller Bücher.
Komm mit, wir suchen einen Schatz. Komm mit, wir zeigen dir den Platz. Es ist der schönste Schatz der Welt. Wiegt mehr als Ehre, Gut und Geld.
Jeden Montag ab 19 Uhr auf Radio ZB30.
Guten Abend, liebe Radiohörer von Schatzgrube Bibel. Ruth Goossen führt euch durch diese Sendung mit der Geschichte aus dem großen Erzählbuch von Anne de Vries. Die Geschichte heißt Gott über alles lieben. Als ich noch ein Kind war, habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, warum Abraham seiner Frau Sarah und seinem Sohn nichts gesagt hatte, was Gott von ihm erwartete, dass er seinen Sohn opfern sollte. In der Bibel steht, dass man nicht die Unwahrheit sagen darf. Aber was soll man tun, wenn man einem Menschen nicht die Wahrheit sagen kann, weil man ihn nicht verletzen oder verärgern will? Darf man dann die Wahrheit ein bisschen verdrehen? Ist das eine Sünde? Ich habe mit den Jahren folgende Antwort für mich gefunden. Heute möchte ich euch von meiner Erkenntnis mitteilen. Man kann und muss sogar manchmal schweigen, um einen Menschen nicht zu beleidigen. Das ist natürlich keine Sünde. Es ist sogar sehr richtig, sich zurückzuhalten mit dem, was andere kränken oder ärgern kann. Aber was heißt es für mich, die Wahrheit verdrehen? Gute Dinge kosten meistens viel, stimmt's. Auch die Wahrheit hat ihren Preis. Manchmal muss man um der Wahrheit willen viele Probleme auf sich nehmen oder sogar Schlimmeres aushalten. Es gab viele Menschen, die an der Wahrheit festhielten und dafür einen hohen Preis zahlten, ihr Leben. Wir achten diese Menschen und sehen sie als Vorbilder an. Man sollte immer bereit sein, die Wahrheit zu sagen. Heucheln und sich verstellen ist Sünde. In der Bibel steht, alle Unwahrheit ist Sünde. Hab keine Angst, die Wahrheit zu sagen, egal was es dich kostet. Jesus hat immer die Wahrheit gesagt und getan. Vom Heiligen Geist heißt es, dass er uns in alle Wahrheit leiten wird. Wenn du manchmal die Unwahrheit sagst, wird man dir kaum glauben, wenn du den Menschen etwas von Jesus Christus erzählst. Sie werden sagen, du erzählst es uns nur, damit wir uns freuen. Diese Sache ist viel zu wichtig. Wenn wir wollen, dass uns die Menschen glauben, müssen wir uns bemühen, so zu leben wie Jesus, der die Menschen nie belogen hat. Abraham sagte zuerst zu seinem Sohn Isaak, Gott wird für das Lamm sorgen, und das stimmte. Gott sorgte für das Opfer. Ganz zuletzt sagte er ihm, dass er selber das Opfer sein sollte. Und als sich Isaak schon auf den Altar legte, griff Gott ein und fand ein Lamm im Gestrüpp, das er dann wirklich opferte. Das war der Lohn des Glaubens. Nach dem Lied hörte die Geschichte Gott über alles lieben.
Gott über alles lieben.
Jahre vergingen. Abraham zog wieder mit seinen Herden und Zelten, mit seiner Frau Sarah und seinem Sohn Isaak im Land umher. Wenn Abraham über sein Leben nachdachte, seit dem Augenblick, da Gott ihn gerufen hatte, dann wusste er, dass er ohne Gott nicht mehr leben konnte. Und wenn er Isaak ansah, dann wusste er, dass er sein Kind mehr liebte als alles, was er besaß. Aber konnte diese Liebe Abrahams zu seinem Sohn nicht zu groß werden? Würde sie nicht einmal größer sein als seine Liebe zu Gott? Abraham brachte dem Herrn oft ein Opfer und gab das Beste von seinem Vieh und das Beste von seiner Ernte, und er tat es gern und dankbar. Wenn aber der Herr nun einmal das Allerbeste verlangte, und so geschah es wirklich. Der Herr stellte Abraham auf die Probe, ob er Gott lieber hatte als alles und ob sein Glaube so stark war, dass er auch dann gehorchte, wenn Gott etwas von ihm verlangte, was er nicht begreifen konnte, was niemand begreifen konnte, weil es so dunkel und so furchtbar war. Gottes Stimme rief in der Nacht vom Himmel: Abraham. Und Abraham antwortete:
Hier bin ich.
Da hörte er das Wort des Herrn: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem Berg, den ich dir nennen werde. Die Stimme des Herrn schwieg, und Abraham schwieg auch. Totenstill war es im Zelt, und totenstill war es in Abrahams Herzen, das vor Schreck erstarrte. Er wartete, aber nichts folgte. Zitternd fragte er:
Herr, meinen Isaak soll ich opfern? Ihn selber töten? Auf dem Altar?
Doch Gott schwieg.
Herr,
seufzte Abraham,
er ist der uns versprochene Sohn. Auf ihn haben wir so lange gewartet. Und du hast gesagt, seine Nachkommen sollten zu einem großen Volk werden, zahlreich wie die Sterne am Himmel.
Es kam keine Antwort, aber der Befehl Gottes klang noch in Abrahams Herzen. Er hatte sich nicht verhört. Es war kein Traum. Nimm deinen Sohn Isaak und opfere ihn als Brandopfer. In dieser Nacht kämpfte Abraham, der alte Glaubensheld, den schwersten Kampf seines Lebens. So viele Fragen stürmten auf ihn ein und er wusste keine Antwort. Warum verlangte der Herr etwas so Furchtbares von ihm? Wie konnte er, der doch ein Gott der Liebe war, wünschen, dass ein Mensch, ein Kind noch, geopfert werden sollte? Und was wurde aus all den Versprechen, wenn Abraham keinen Sohn mehr hatte? Nun musste er wählen zwischen Gott und seinem Kind. Wenn er gehorchte, dann hatte er kein Kind mehr. War er aber ungehorsam, dann verließ er Gott. Dann hatte er keinen Gott mehr. Es war eine furchtbare Wahl. Doch sich von Gott abwenden, das konnte Abraham nicht. Er konnte nicht mehr ohne Gott leben. Und sein Glaube sprach laut über alle Fragen und den bitteren Schmerz hinweg. Was Gott tut, das ist immer gut, immer, selbst wenn du es nicht verstehst, Abraham. Er allein weiß, was für seine Kinder gut ist. Er hat dich lieb. Er hat dich trotz allem lieb, Abraham. Und so ergab sich Abraham im blinden Gehorsam in den Willen Gottes. Er ließ die Fragen Fragen sein. Sein Herz musste schweigen. Er sagte:
Herr, du hast es gesagt. Ich werde gehorchen. Gib mir Kraft.
Und während er das sagte, war seine Seele todtraurig. Und in diesem Meer der Schmerzen gab es wohl nur eine einzige Hoffnung, an die er sich klammern konnte. Gott war allmächtig. Er konnte Isaak aus dem Tod wieder auferwecken. In dieser Nacht schlief Abraham nicht mehr. Es war noch ganz früh am Morgen, als er aufstand und sein Zelt verließ. Er sattelte seinen Esel und spaltete Holz fürs Brandopfer. Er weckte zwei seiner Knechte und dann ging er zum Zelt seines Sohnes.
Mein Junge, wach auf! Wir wollen verreisen.
Nicht lange darauf zogen sie los, durch die noch stillen Felder über die Hügel. Sarah würde es schon hören, dass sie ausgezogen waren, um ein Opfer zu bringen. Das kam öfters vor, das würde sie nicht beunruhigen. Und Isaak freute sich, weil er seinen Vater begleiten durfte. Aber sein fröhliches Geplauder tat Abraham weh. Mein lieber Junge, dachte er, Wenn du wüsstest. 3 Tage wanderten sie so. 3 lange Tage noch musste Abraham die vergnügten, lebenslustigen Augen seines Sohnes sehen und das schreckliche Geheimnis verbergen, das nun geschehen sollte. 3 lange Tage hatte er Zeit, wieder umzukehren. Er tat es nicht. Sein Glaube gab ihm Kraft. Aber keinem Vater war eine Reise so schwer gefallen wie diese. Als Abraham am 3. Tage die Augen aufschlug, erkannte er in der Ferne schon die Stelle, die Gott gezeigt hatte. Da sagte er zu seinen Knechten:
Bleibt hier mit dem Esel, während ich und der Junge dorthin gehen. Wenn wir angebetet haben, werden wir zu euch zurückkommen.
Dann werden wir zurückkommen, sagte Abraham. So stark war sein Vertrauen in Gottes Treue. Abraham wollte seinen Sohn opfern und ihn dennoch wieder mitbringen. Der Tod würde ihn nicht behalten. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und legte es seinem Sohn Isaak auf die Schultern. Auch Feuer und ein Messer nahm er mit. So gingen die beiden miteinander. Und das Herz des Vaters weinte. Seine Augen aber waren ohne Tränen und die Lippen waren fest aufeinander gepresst. Als sie aber den schmalen Bergpfad hochgingen, blieb Isaak mit einmal stehen.
Vater,
sagte er. Abraham antwortete:
Ja, mein Sohn.
Isaak fragte erstaunt:
Du trägst das Feuer und ich das Holz. Wo ist denn das Lamm für das Brandopfer?
Abraham sagte:
Mein Sohn, Gott wird schon für ein Lamm zum Brandopfer sorgen.
So gingen die beiden miteinander. Sie erreichten den Gipfel des Berges. Abraham baute einen Altar aus Steinen. Er schichtete das Holz auf. Und nun war der furchtbare Augenblick gekommen. Der Vater musste seinem Sohn sagen, dass er sterben werde, weil der Herr diesen seltsamen Befehl gegeben hatte, einen Befehl, den niemand begriff. Keiner kann sagen, wie sehr der Vater litt. Keiner, wie sehr diese Worte den Sohn in Schrecken und Furcht versetzten. Doch dies war wie ein Wunder. Isaak weigerte sich nicht. Er sträubte sich nicht, als Abraham ihn hochhob und auf den Altar legte, oben auf das Holz. Er hielt seine Hände hin, damit der Vater ihn festbinden konnte. So groß war sein junger Glaube. Und dann haben sie voneinander Abschied genommen. Isaak ließ sich fesseln, still und geduldig wie ein Lamm. Und Abraham, der am liebsten mit seinem Sohn hätte sterben mögen, nahm das blanke Messer. Da aber war es genug. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn vom Himmel herab: Abraham, Abraham! 4 Augen öffneten sich weit und blickten voller Hoffnung nach oben. 2 Herzen schlugen gewaltig in freudigem Erschrecken. Eine starke Hand mit einem Messer zitterte und sank nieder.
Hier bin ich,
rief Abraham. Und die Stimme des Herrn sprach und nahm alle Angst und allen Schmerz im gleichen Augenblick weg. Lege deine Hand nicht an den Jungen und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten. Abrahams zitternde Hand zog das Messer durch die Stricke. In unaussprechlicher Freude schloss er sein Kind in die Arme. Er hatte es aus dem Tod zurückbekommen. Seine Hoffnung hatte ihn nicht betrogen. Da raschelte etwas hinter seinem Rücken. Im Gestrüpp hatte sich ein Schafbock mit den Hörnern verfangen. Gott hatte für ein Lamm zum Brandopfer gesorgt. Abraham band diesen Schafbock auf den Altar. Und nun floss das Blut dieses Tieres und nicht das Blut seines Sohnes. Wohl niemals wurde ein Opfer aus dankbarerem Herzen gebracht. Im Land Moria wurde später der schöne Tempel Salomos errichtet, und dort rauchten jeden Tag die Brandopfer zu Ehren Gottes. Und auf einem kahlen Hügel in der Nähe geschah es noch einmal, dass ein Vater seinen Sohn, seinen einzigen, den er lieb hatte, opferte. Da rief aber keine Stimme vom Himmel. Da ging der Sohn wirklich in den Tod. Dieser Vater war Gott selbst, der sogar seinen Sohn nicht geschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Dieser Sohn war Jesus Christus, der sich wie ein Lamm zur Schlachtung führen ließ für die Sünden der Welt. Und jener Hügel war Golgatha.
Das Rehkitz. David war endlich bei seiner Oma im Dorf angekommen. Hier mitten im Grünen wollte er seine ganze Sommerferien verbringen. Im Sommer war im Dorf viel los, denn viele Kinder reisten aus der lauten Stadt hierher, um sich bei ihren Verwandten zu erholen. Hier konnte man toll spielen, es gab einen breiten Fluss und die aufregendsten Abenteuer. Morgens beim Frühstück trank David, nachdem er mit seiner Oma gebetet hatte, immer einen ganzen Becher frisch gemolkener Milch und lief anschließend zu Felix, seinem besten Freund im Dorf. Felix war ein aufgeweckter Junge und sprudelte vor Ideen nur so über. Jeden Tag ließ er sich etwas Tolles einfallen. David war von seinem Freund immer wieder aufs Neue begeistert. Heute saß Felix mit einem großen grünen Rucksack auf dem Rücken vor dem Haus auf der Bank und wartete auf David. »Wo willst du denn hin?«, fragte David. »Nicht ich, sondern wir beide.« Wir gehen heute Pilze sammeln. Es gibt schon ganz viele im Wald. Gebratene Pilze mit Kartoffeln. Tolle Idee. Aber können wir zwei denn alleine gehen? Das ist ja schon in Ordnung, aber du musst dich noch umziehen. So geht man nicht in den Wald. Du wirst sonst zerkratzt und von den Mücken gestochen. Außerdem gibt es im Wald viele Zecken. David betrachtete seine nackten Arme und Beine. Statt der kurzen Hosen würde er eine lange anziehen müssen, statt Sandalen Turnschuhe und statt des T-Shirts ein langärmiges Hemd. Dann wäre alles okay. »Komm mit zu mir, ich ziehe mich schnell um«, rief David Felix zu. »Nein, ich warte hier auf dich, aber beeil dich.« Blitzschnell war David umgezogen. Seine Oma fragte ihn, »Ist dir kalt, David, oder willst du weggehen?« »Felix und ich wollen in den Wald, um Pilze zu sammeln. Wir bleiben nicht lange.« »Moment mal, ihr beiden alleine in den Wald? Das geht nicht.« »Aber Oma, wir sind doch nicht mehr klein. Wir kommen bald wieder zurück. Wir wollen nur so viele Pilze sammeln, dass es fürs Mittagessen reicht.« Es dauerte eine Weile, bis David seine Oma überzeugt hatte. Endlich war sie einverstanden. Sie beteten noch zusammen und dann rannte David zu seinem Freund, der die ganze Zeit gewartet hatte. »Nur um etwas zu sagen«, brummte Felix, denn er mochte seinen Freund sehr. »Na, Trödelise, hast du zu lange gebraucht, um dich zurechtzumachen, oder hast du wieder eine halbe Stunde lang gebetet?« »Ich habe tatsächlich gebetet, aber deshalb komme ich nicht zu spät. Meine Oma wollte mich nicht gehen lassen. Ich habe versprochen, ihr gehorsam zu sein. Aber was hast du eigentlich gegen das Beten, Felix?« »Nichts. Bete nur, das ist deine Sache«, nuschelte Felix und wirbelte mit seinen Schuhen Staub auf. Bis zum Wald war es nicht weit. Die beiden Freunde waren oft hier. Sie schnitzten sich Pfeil und Bogen, spielten Robin Hood, sahen den fleißigen Ameisen zu und suchten unter den Bäumen Zuflucht vor der Sommerhitze. Tiefer in den Wald gingen sie nur, wenn sie Beeren sammelten oder schöne, seltene Blumen finden wollten. David war sehr gerne im Wald. In der Stadt gab es solche Spielmöglichkeiten nicht. Wie spannend war es, so wie an diesem Tag unter einem weit verzweigten Strauch ein ganzes Birkenpilznest zu entdecken. Mit einem kleinen Taschenmesser schnitten sie die Pilze an ihren biegsamen Stängeln ab. Unter einer Tanne fanden sie orange schimmernde Pfifferlinge. Felix hatte sie zuerst gesehen. Hochzufrieden legte er sie in seinen Rucksack. Zu Hause würde es bestimmt niemand bereuen, den Jungen die Erlaubnis zum Pilzesammeln gegeben zu haben. Immer wieder drangen die beiden ins Dickicht des Waldes vor. Dabei tauschten sie von Zeit zu Zeit Rufe aus, um einander nicht zu verlieren. Plötzlich hörten die Jungen Schüsse, dann laute Stimmen und ein davonfahrendes Motorrad. David spürte, wie sich ihm der Hals zuschnürte. Felix duckte sich neben David ins Gras und flüsterte: »Wahrscheinlich haben die Wilddiebe wieder zugeschlagen. Unser Förster müsste ihnen mehr auf den Fersen sein, aber er allein wird mit ihnen nicht fertig.« »Wilddiebe? Was lagen die denn?«, fragte David. »Das weißt du nicht? Hier gibt es Wildschweine, Elche. Aber lass uns mal nachsehen.« »Nein, Felix, wir sollten lieber nach Hause gehen. Vielleicht sind sie da noch.« »Ach was, wieso sollten wir die hier lange aufhalten?«, sagte Felix schon etwas lauter, und bevor David noch etwas einwenden konnte, ging er in die Richtung, aus der die Schüsse kamen. David blieb nichts anderes übrig, als kurz zu beten und ihm hinterherzugehen. Die Jungen vergewisserten sich, dass niemand mehr da war. Dann kamen sie aus dem Gebüsch heraus. Am Rand des Hohlwegs war das Gras niedergetreten, dort sahen sie Motorradspuren und Bluttropfen am Boden. »Was für ein Tier haben Sie wohl erlegt, Felix?«, fragte David, während er die Blutspur betrachtete. »Auf jeden Fall ein großes. Das sieht man an dem plattgetretenen Gras hier.« Die Jungen gingen in die Hocke, um herauszufinden, was dort geschehen war. Da hörten sie aus dem Gebüsch plötzlich ein leises Wimmern. Beide schraken zusammen. Als sie sich umschauten, sahen sie zwischen bunten Glockenblumen und den Blättern eines hohen Kleepflanzes zwei große glänzende Augen. Felix und David näherten sich und entdeckten im Gras ein kleines, nach Milch riechendes Kitz. Sein noch kraftloser Körper zitterte vor Angst. Die schwachen, dünnen Beinchen konnte es kaum tragen, denn als Felix das Kitz auf die Beine stellen wollte, sagte das junge Tier gleich wieder hilflos zu Boden und begann jämmerlich zu klagen. »Ach, du armes Kitz«, sagten die Jungen und streichelten das Tier. »Da haben sie also deine Mutter getötet. Aber hab keine Angst, wir lassen dich nicht im Stich.« David setzte sich den Rucksack mit den Pilzen auf den Rücken und Felix nahm das verschreckte Kitz vorsichtig auf seine Arme. »Es ist wahrscheinlich erst ein paar Tage alt«, sagte er. Betroffen von diesem Erlebnis fragte David: »Wie konnten die Wilderer das Kitz nur alleine lassen? Warum haben sie es nicht mitgenommen?« »Was hätten sie davon gehabt? Es ist doch noch ganz klein und hat kaum Fleisch auf den Rippen, und mit Füttern und Großzehen geben die sich nicht ab. Was machen wir denn nun mit ihnen? Nehmen wir es mit nach Hause?« »Nein, wir bringen es zu Stefan, dem Förster. Komm, wir gehen.« Auf den schmalen Waldpfaden, die ihm von klein auf vertraut waren, eilten Felix in Richtung Forsthaus. David kam kaum hinterher. Als sie das Forsthaus erreichten, war niemand zu Hause. Enttäuscht ließen sich die Jungen neben der Holzhütte nieder und warteten auf Stefan. Das Kitz schien sehr hungrig zu sein, denn es rief jämmerlich nach seiner Mutter. Die beiden grübelten, wie sie ihm helfen konnten. Als die Sonne bereits langsam hinter den Wipfeln des hohen Bäumen verschwand, kam ein großer Hund mit Schlappohren aus dem Wald gesprungen. Er bellte die Jungen laut an, beruhigte sich aber sofort, als er in Felix seinen langjährigen Freund erkannte. Kurz darauf erschien auch Stefan, der Förster. Auch er hatte einen Rucksack auf und über seiner Schulter hing sein Gewehr. Er sah sehr müde aus. Aufgeregt erzählten ihm die Jungen, was geschehen war. Am Ende nahm Stefan das Kitz auf seine Arme und seufzte: »Ja, die Wilderer hatten heute im Wald Spuren hinterlassen. Den ganzen Tag haben sie geschossen. Aber ich weiß, wer es war. So leicht kommen sie mir nicht davon.« Dieses Kitz aufzuziehen wird nicht leicht sein. Ich habe keine Milch im Haus. Vielleicht versuche ich es mal mit süßem Tee. Würdet ihr morgen früh aus dem Dorf Milch vorbeibringen? Ja, gerne. Die Jungen schauten einander fröhlich an. Für dieses kleine Kitz würden sie alles tun. Hauptsache, es überlebt. Janka, der Hund des Försters, begleitete die beiden nach Hause. So war es für sie in dem inzwischen düster und kalt gewordenen Wald nicht so unheimlich. Zu Hause bekamen beide von ihren schon sehr beunruhigenden Verwandten erst einmal etwas zu hören. Obwohl der Rucksack von Felix und David Tasche vor Pelzen überquollen, bedankte sich keiner bei ihnen. Die Jungen mussten in aller Einzelheiten von ihrem Erlebnis im Wald erzählen. Früh am Morgen rannten die Freunde wieder zu dem Wald. Das Kitz wartete doch auf Milch. Zitternd lag es auf einer warmen Unterlage auf dem Fußboden des Försthauses. Seine großen Augen mit den langen rötlichen Wimpern hat es fest geschlossen. »Was hat das Kitz denn, Herr Förster?« »Ihm geht es nicht gut, Kinder. Er hat den Tee nicht getrunken. Aber warten wir einmal ab. Vielleicht ist die Milch jetzt seine Rettung.« Während sich der Förster um das Kitz kümmerte, gab Felix David einen Schubs und flüsterte ihm direkt ins Ohr. »Lass uns mal rausgehen. Ich will dir was sagen.« Als die Jungen auf der breiten Treppe abseits der Holzveranda standen, bemerkte David in Felix' Augen ein paar Tränen. Das kleine, vierbeinige Waisenkind tat ihm so leid. Felix schniefte und stammelte. »David, du hast immer gesagt, dass es einen Gott gibt und dass er dir hilft, wenn du ihm darum bittest. Kannst du nicht mal für unser Kitz beten? Am besten gleich, sonst stirbt es noch.« David versuchte, Felix zu trösten und sagte, »Gut, lass uns sofort tun. Ich spreche mit Jesus und du sagst dann Amen. Du glaubst doch auch, dass Gott dem Kitz helfen wird, oder?« »Ja, sonst hätte ich dich ja nicht gefragt, ob du beten kannst.« Und dann sprachen die beiden Freunde ihr erstes gemeinsames Gebet. Kaum waren sie ins Zimmer des Försters zurückgekehrt, hockten sie wieder neben dem Kitz. Es lag immer noch mit geschlossenen Augen auf der Unterlage, aber neben ihm stand die leere Frischmilchflasche mit einem Nuckel auf der Öffnung. Glücklich schauten die Jungen einander an und der Förster blinzelte ihnen unter seinen buschigen Augenbrauen fröhlich zu. Als die Sommerferien vorbei waren, nach Davids Meinung die spannendste Ferien von allen, musste er wieder nach Hause in die Stadt. Sein bester Freund Felix trug ihm seinen Koffer und brachte ihn zum Bahnhof. Aber auch seine Oma, der Hund Janka und das überlebende Kitz mit seinem spitzen Geweih begleiteten sie zum Zug. Von ihm Abschied zu nehmen, fiel David am schwersten. Im Laufe des Sommers war das Rehkitz wieder zu Kräften gekommen und schnell gewachsen. Es folgte seinen Ziehvätern überall hin und schien sehr zufrieden zu sein. Nur zur Nacht lief es zum Haus des Försters. Der Hund Janka beschützte das Kitz vor Fremden und die beiden Tiere schlossen eine dicke Freundschaft. Stefan, der Förster, tat alles, um seinen Schützling zur Selbstständigkeit zu erziehen. Aber das Wichtigste, das Kitz half Felix, an die Macht des Gebets zu glauben. Es wurde zum Anlass vieler Gespräche zwischen ihm und Jesus. Darüber freute sich David am meisten. Als der Zug Richtung Stadt an den kleinen Dörfern und Wäldern vorbeisauste, dankte David Gott für eine wunderschöne Ferienzeit. Seinen Eltern und Freunden hat er viel zu erzählen, wenn es nur bald schon wieder Sommer wäre.
Hat dich der Schatz erfreut? Sag weiter,
hier beenden wir die Schatzsuche für heute. Nächsten Montag geht's weiter.